wir danken dir an diesem Morgen, Herr. Jesus, ich weiß, du bist hier, denn du hast in deinem Wort gesagt, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, dort bin ich unter ihnen. Und wir sind hier versammelt in deinem Namen, weil wir dich lieben, weil du uns zuerst geliebt hast. Du bist hier, du bist gut, du bist groß, du bist wunderbar. Ich brauche dich, wir brauchen dich. Wir dürsten und hungern nach dir, nach deinem Wort. Und du hast gesagt, wenn ihr Väter eure Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr kann ich es tun, du barmherziger Gott. Sprich an diesem Morgen, gib uns Ohren, die hören, gib uns Augen, die sehen, gib uns ein Herz, das versteht. Sende dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte gerne sowohl dem Lobpreisteam, aber auch besonders ich heute Morgen den Technikern einen Applaus geben. Das passt auch gut zur Predigt heute, denn manchmal denken wir, oh, das ist vielleicht eine tolle Predigt, das ist eine schöne Stimme, aber manchmal ist es vielleicht auch jemand, der irgendwo versteckt übersetzt oder jemand, der auf der Tastatur drückt oder jemand, der die Lichter einstellt. Und Gott segne euch und wird euch belohnen. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die schlechte Nachricht, ich werde heute nicht die neue Reihe einführen. Aber die gute Nachricht, es ist immer noch das Wort Gottes. Ja, also. Ja, nix, also dafür mehr Hunger für nächste Woche. Was ist denn jetzt die neue Reihe? Wir können es kaum erwarten. Allerdings, und da bin ich mir, also ich muss ehrlich sein, jeder, der predigt, wollen wir ehrlich sein, manchmal kämpft man mit sich. Ist das jetzt Gott dein Wort? Ist das jetzt? Und am Donnerstag, ich hatte so ein paar Gedanken, weil beim freien Thema ist, ja, freies Thema ist immer so ein bisschen so wie ein Fisch aus dem Wasser, ne? So, es gibt keine Vorgaben. Die Bibel ist so groß, 66 Bücher, die Themen sind unendlich und das ist die Qual der Wahl. Und ich dachte so ein paar Tage, ehrlich gesagt bis Donnerstag, mach doch nochmal so einen Abschluss, Zusammenfassung, Leid, vielleicht nochmal so ein Resümee und was weiß ich. Und dann kam Donnerstag alles ganz anders und das Wort hat persönlich zu mir sehr stark gesprochen und ich bin mir sicher, dass es auch heute Morgen mit dir tun wird. Denn Gott ist wirklich gut. Ich möchte gerne sofort starten. Ich sage schon im Voraus, es passt sehr gut zum Abendmahl, es passt sehr gut zu den Liedern, was wir gesungen haben. Es wird sehr textlastig sein. Aber ich muss ehrlich sein, ich konnte einfach nichts streichen. Die Verse, das Wort, die waren so stark. Deshalb werden wir heute viel lesen. Ja, aber bitte nicht so, fühl dich nicht erschlagen, lass dich darauf ein, denn Gottes Wort spricht 100%, denn er ist gut. Ich beginne mit einer Frage und zwar, ich guck mal, ob es, Entschuldigung, das war gerade, nein, vielleicht Andi, musst du drücken, okay. Ich gucke mal. Ja. Also würdest du lieber ein König oder ein Priester sein? Das so als Frage, würdest du lieber ein König oder ein Priester sein, wenn du die Wahl hättest? Ja, also ich weiß, wenn man an König denkt, damit kann man eher was anfangen. Er regiert, er sitzt auf dem Thron, er ist mächtig. Wenn man so das Wort heute Priester hört, ich weiß nicht, mit was du es verbindest, aber man denkt dann vielleicht, okay, es hat was mit einer Zeremonie, mit kirchlicher Liturgie zu tun, mit Verbote, man darf dies nicht, man darf nicht heiraten oder so. Man macht da irgendwas mit Weihrauch, aber das war es vielleicht auch schon bei dem einen oder anderen, besonders wenn du jetzt sagst, ach Dennis, ich bin jetzt nicht so, ich bin eher so kirchenfern, habe mit der Kirche nichts so viel zu tun und mit Gott und Gemeinde, dann umso mehr, Priester, was ist das? Wofür braucht man das? Muss man das studieren? Wie viel ist das gut bezahlt? Oder ich weiß es nicht, ja. König, ja, also so mich bedienen zu lassen, untertan zu haben, schöne Krone, Macht, Herrschaft, das zieht uns eher an, ganz ehrlich. Und ich spreche auch natürlich die weibliche Seite heute, wenn ich König sage, meine ich auch Königin, wenn ich Priester sage, meine ich auch Priesterin. Also zu was tendierst du eher? Wir können ja vielleicht mal so ganz groß abstimmen. Man kann ja einmal nur aufzeigen, okay? Also wer sagt, ich würde lieber mich für König entscheiden? Bitte aufzeigen. Die, die jetzt nicht aufzeigen, das sind so die Demütigen. Wer möchte lieber Priester sein? Bitte aufzeigen. Okay, das ist so ziemlich... Wer möchte gar nichts von beiden sein? Okay, das ist auch noch, das waren jetzt nicht gerade wenige. Okay, gut. Ich habe euch heute eine etwas, wie gesagt, längere Geschichte mitgebracht und ihr werdet gleich verstehen, warum ich euch diese Frage gestellt habe. Wir wollen gemeinsam lesen im einen Testament, im 2. Chronik, Kapitel 26. Genau, ich sehe, Andi, wir arbeiten heute zusammen, weil irgendwie dieser Präsentor, der will einfach nicht. Ich weiß nicht, ob das an die Batterie liegt oder so. Okay, die Geschichte, es geht heute um einen König, die Geschichte vom König Osia. Lasst uns gemeinsam lesen. Die Judäer ernannten Amasias Sohn Osia zum neuen König. Er war damals 16 Jahre alt. Gleich nach dem Tod seines Vaters eroberte er die Stadt Elat zurück und baute sie wieder auf. Osia wurde mit 16 Jahren König und regierte 52 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Jescholia und stammte aus Jerusalem. Wie sein Vater Amasia tat auch er, was dem Herrn gefiel. Zu der Zeit, als der hohe Priester Zecharia noch lebte, bemühte Osia sich, Gott zu suchen und zu gehorchen. Denn Zecharia zeigte ihm immer wieder, was Gott von ihm wollte. Solange Osia dem Herrn diente, schenkte er ihm Erfolg. Osia führte Krieg gegen die Philister. Er eroberte die Stadt Gat, Jabne und Aschdod und riss ihre Mauern nieder. Andere Städte in der Gegend von Aschdod und im übrigen Gebiet der Philister baute er aus. Gott half Osia, aber nicht nur gegen die Philister, sondern auch gegen die Araberstämme, in Gut Baal gegen die Ammoniter. Die Ammoniter mussten Osia Tribut zahlen. Er wurde ein sehr mächtiger König. Sein Ruf drang bis nach Ägypten. In Jerusalem ließ Osia beim Ektor, beim Taltor und beim Winkel Festungstürme bauen. Auch im Steppengebiet baute er Wachtürme. Außerdem ließ er viele Zisternen graben, denn er besaß große Viehherden im jüdischen Hügelland und auf der Hochebene. Er beschäftigte viele Landwirte und Weinbauern, die in fruchtbaren Ebenen und in den Bergen arbeiteten, denn er liebte die Landwirtschaft. Osia besaß ein gut ausgebildetes Heer. Der Hofsekretär Jeal und der königliche Verwalter Massai hatten unter der Aufsicht Ananias einen hohen Beamten des Königs die Männer gemustert und verschiedene Abteilungen gebildet. Die Abteilungen standen unter dem Befehl von 2600 erfahrenen Hauptleuten. Insgesamt gehörte es zum Heer 307.500 mutige Soldaten. Der König konnte sich im Krieg voll und ganz auf sie verlassen. Osia bewaffnete seine Soldaten mit Schilden, Spießen, mit Helmen, Brustpanzern, Bogen und Schleudersteinen. Auf den Türmen und Mauerecken Jerusalems ließ er Wurfvorrichtungen aufstellen, mit denen man Pfeile abschießen konnte und große Steine schleudern konnte. Durch Gottes Hilfe wurde Osia ein mächtiger und sehr berühmter Mann. Ich mache eine kurze Pause. Und zwar, die Geschichte ist noch nicht vorbei. Es kommt noch eher leider kein Happy End, werdet ihr gleich sehen. Aber erstmal kurz, haben wir diesen König vor uns? Können wir uns das vorstellen, was wir jetzt gerade hier alles gelesen haben, dass wir das erstmal so sacken lassen? Mit 16 Jahren wurde er König. Er regierte 52 Jahre. Und heute würde man sagen, der Nahe Osten. Ja? Bis nach Ägypten verbreitete sich seine Kunde, was das doch für ein König ist. Und wir haben gesehen, Er baute dort, er baute hier, er riss dort nieder, er machte eine Revolution. Also der hat Israel wieder zu Ruhm und Ehre verholfen. Also bis hier können wir sagen, wow, Respekt. Was er so alles auf die Beine stellte, was er alles erreicht hatte, mit Gott wohlgemerkt. Wir haben ja gelesen, da war ja dieser eine Zecharia, Priester, der ihn half. Und solange er diesen Zecharia hatte, war ja alles gut. Also bis hier eigentlich alles gut. Und jetzt, was passiert jetzt mit diesem Usia? Lasst uns weiterlesen. Doch die Macht stieg ihm zum Kopf. Er setzte sich über die Weisungen des Herrn, seines Gottes, hinweg, drang schließlich sogar in den Tempel ein, um auf dem Räucheropferaltar selbst Weihrauch zu verbrennen. Doch der hohe Priester Asaria folgte ihm mit 80 Priestern des Herrn, die alle mutige Männer waren. Sie stellten Usia zur Rede: Es steht dir nicht zu dem Herrn Räucheropfer darzubringen. Das ist die Aufgabe der Priester, der Nachkommen Aarons. Denn nur sie sind dazu auserwählt. Geh aus dem Heiligtum raus. Du hast dich über Gottes Gebote hinweggesetzt. Und dafür wird der Herr dich bestimmt nicht belohnen. Usia stand neben dem Altar, hielt die Räucherpfanne bereits in der Hand. Ihn packte der Zorn, als er die Warnung der Priester hörte. In diesem Moment brach an seiner Stirn Aussatz aus. Das war so damals so eine weit verbreitete Krankheit. Man kann das ein bisschen vergleichen mit Lepra. Es war auf jeden Fall irgendwie, brach da irgendwas aus. Als Asaria und die anderen Priester das sahen, trieben sie ihn schnell aus dem Tempel. Auch Usia beeilte sich, aus dem Tempel hinauszukommen, denn der Aussatz war ein Zeichen dafür, dass der Herr, ihn gestraft hatte. König Usia blieb bis zu seinem Tod aussätzig. Wegen seiner Krankheit musste er für den Rest seines Lebens in einem abgesonderten Haus wohnen. Er durfte auch nie mehr den Tempel des Herrn betreten. Die Regierungsgeschäfte und die Aufsicht über den Palast übergab er seinem Sohn Jotham. Alles Weitere über Usias Leben hat der Prophet Jesaja, der Sohn Amots, aufgeschrieben. Als Usia starb, wurde er wegen seines Aussatzes nicht im Grab der königlichen Familie beigesetzt, sondern daneben. Sein Sohn Jotham trat die Nachfolge an. Guter Anfang, schlechtes Ende. Warum? Warum hat das Usia getan? Was ist passiert? Und die viel wichtigere Frage, nach über 2500 Jahren ist ungefähr, sogar ein bisschen älter, 2700 Jahren ungefähr, warum beschäftigen wir uns noch mit dieser Geschichte und was könnte heute Gott uns sagen wollen mit dieser Geschichte? Denn das ist für mich immer die wichtigste Frage. Schöne Geschichten, wer sich für Geschichte interessiert, toll, aber man kann auch berechtigt fragen, okay, was hat das mit mir zu tun? Und das ist eine sehr gute Frage und ich bin sicher, wir können aus dieser Geschichte so viel lernen. Das Thema heute Morgen soll lauten: Bist du nur ein König? Bist du nur eine Königin? Oder bist du schon ein Priester? Bist du nur ein König oder bist du schon ein Priester? Und ich möchte das in drei Teile aufteilen, die Predigt. Nummer eins, was heißt König zu sein? Und ich betone hier das Wort nur ein König zu sein. Ich möchte heute nicht schlecht darüber reden, ein König zu sein, denn wir wissen aus der Bibel, es gab Könige und Königinnen, die Gott, das war der Wille Gottes, die haben regiert und Gott hat ihnen die Macht gegeben und sie haben sie gut genutzt. Aber Betonung auf nur ein König zu sein, das ist nicht gut. Was bedeutet ein Priester zu sein? Und dann am Ende machen wir ein Fazit. Kommen wir zu Punkt 1, nur ein König sein. Wir haben gelesen, drei Sachen können wir aus Usia lernen, was für uns eine Warnung sein soll. Nummer 1, mach noch einmal weiter, Andi. Solange der hohe Priester Zecharia noch lebte und ihn anleitete, bemühte sich Usia, Gott zu dienen. In dieser Zeit, in der er dem Willen Gottes folgte, schenkte der Herr ihm großen Erfolg. Meine Lieben, gibt es in deinem Leben einen Zecharia? Gibt es in deinem Leben jemand, der dir manchmal so einen Tritt im Hintern gibt und der dir sagt, hallo, da ist oben ist ein Gott, fürchte ihn. Wenn ja, das ist gut. Aber dienst du nur Gott, weil ein anderer es sagt? Bist du heute Morgen nur hier, um jemanden einfach mal froh zu machen? Oder geht es dir wirklich um Gott? Es ist gut, Freunde zu haben, die dich unterstützen. Es ist gut, mal als Staat angeschubst zu werden. Wo wäre ich, wenn ich solche Freunde nicht hätte? Ich bin Gott dankbar für alle, die mich unterstützen, ob Familie und Freunde und Gemeinde. Aber wenn ich Gott nur diene, um jemanden glücklich zu machen, dann kenne ich ihn gar nicht. Dann habe ich nicht eine persönliche Beziehung mit Gott. Ich kenne ihn gar nicht. Ich kenne ihn vom Hören. Ich kenne ihn vom Lesen. Aber ich kenne ihn nicht live, persönlich, in meinem Leben. Und das wird früher oder später ein Fall werden. Ich sage euch warum, es ist ganz leicht. Wer mit einem Blinden geht, wird irgendwann mal selber blind. Wer irgendwann mal mit einem, der humpelt, geht, wird selber humpeln. Und wenn der andere, auf den du dich verlässt, fällt, errate mal, was mit dir passieren wird. Du wirst auch fallen. Wenn er irgendwann mal nicht mehr an Gott glaubt, dann wirst du entrüstet sein. Ich kenne Jesus schon, als ich 11 Jahre alt war, hatte ich eine Begegnung mit Jesus und habe mit als 11-jähriges Kind mein Leben Gott anvertraut. Und ich hatte immer Vorbilder und sagte, boah, ich will so sein wie er, ich will so sein wie sie, boah, das ist toll, das ist... Und dann hat mich das hart getroffen, als ich plötzlich von Menschen, von denen ich das nie erwartet habe, plötzlich gehört habe, ach, er glaubt nicht mehr an Gott. Ach, er ist irgendwie in Sünde gefallen. Da war irgendwo ein Skandal. Und das hat mein Leben erschüttert, aber andersherum war das auch gut. Also natürlich nicht gut, dass die Menschen, versteht mich nicht falsch, aber es war für mich eine Lektion, Dennis, schau auf Jesus. Er ist dein Vorbild, er ist das Ziel, er ist der Anfang und Vollender des Glaubens. Er ist für dich am Kreuz gestorben, ihm hast du dein Leben anvertraut. Das ist so fundamental, meine Lieben. Warum dienst du Gott? Wirklich wegen Gott? Es mag vielleicht bei dem einen oder anderen so ein Schein, aber es kann nur eine Fassade sein. Und manchmal lässt es auch Gott zu. Sogar der Apostel Paulus sagt, alle haben mich verlassen. Sogar er hatte treue Begleiter. Und dann spricht er von einem gewissen Dema, der immer zu ihm gehalten hat. Und plötzlich sagt er, Dema ist weg. Er hat irgendwelche Geschäfte dort gemacht in Asien und hat mich hier im Stich gelassen. Ich bin alleine. Aber Gott hat mich nicht verlassen, sagt Paulus. Und deshalb entrüste dich nicht. Verliere nicht deinen Glauben, wenn du manchmal denkst, Gott, warum hast du mir den weggenommen und meine Freundin und diese Enttäuschung, dieser Streit. Gott, warum lässt du es zu? Nimm diese Momente als eine Chance zu sagen, Gott, es geht doch eigentlich nur um dich und du bist doch noch bei mir. Es geht doch eigentlich, das ist doch das Ziel. Das ist doch das, warum wir heute Morgen hier sind, meine Lieben. Es geht doch um diese Beziehung, es geht um diese Vater-Kind-Beziehung, um dieses, mein Gott, du bist meins. Ich bin deins. Darum geht es letztendlich. Es ist nicht so wichtig, was er oder sie über mich denkt, wie ich heute rüberkomme oder ein Applaus. Heute jubeln Menschen dir zu. Morgen können die gleichen Menschen dich totlästern und kritisieren und was weiß ich. Aber setze dein Vertrauen auf den Herrn und er wird dich nicht enttäuschen. Ja? Glückselig der Mensch, der den Herrn vertraut. Es gibt sogar den Bibelvers, vielleicht etwas hart für den einen oder anderen, verflucht der Mensch, der dem Menschen vertraut. Ja, also es ist bitte nicht so zu verstehen, dass wir uns nie jetzt jemandem anvertrauen können. Aber vergiss bitte niemals, er ist nur ein Mensch. Und das kann auch für deinen Ehepartner sein. Vielleicht sagt jemand, ach Dennis, ich habe eine tolle Frau, ihr kann ich alles anvertrauen. Das ist gut. Dennis, ich habe einen tollen Ehemann, wir sind eins. Ich habe tolle Kinder, ich habe tolle Eltern. Das ist gut. Aber es sind Menschen. Und deshalb lege nicht so einen Maßstab so hoch, dass du aus diesem Lieblingsmensch einen Gott machst. Denn das kann ein Götze werden. Also Punkt Nummer 1. Bei Josia war das Problem, er hatte eine exzentrische Motivation. Wer das Wort nicht versteht, er diente Gott aus einer Motivation, die von außen kam. Da war dieser Priester. Und Josia, heute Morgen schon gebetet? Josia? Hast du schon die Bibel gelesen? Josia, Sonntag, 10.30 Uhr, Gottesdienst, aufstehen. Ja, manchmal brauchen wir immer jemanden. Und so war es bei dem Josia. Er hatte eine Motivation, Gott zu dienen, sehr schön, aber die kam extern, deshalb exzentrisch. Wir wollen Gott dienen mit einer inneren, intrinsischen Motivation. Nummer 2, lesen wir noch einen Vers. Ich habe jetzt hier ein Puzzle gemacht aus mehreren Bibelversen. Kannst du noch einmal klicken? Ossia führte Krieg gegen die Philister. Andere Städte in der Gegend und im übrigen Gebieten der Philister baute er aus. Er ließ Festungstürme bauen. Er liebte die Landwirtschaft. Auf den Türmen und Mauerecken von Jerusalem ließ er Wurfvorrichtungen aufstellen, mit denen man Pfeile abschießen und große Steine schleudern konnte. Ich hätte noch mehr schreiben können. Achtet mal auf die Verben. Dort kämpft er. Dort baut er. Er liebt die Landwirtschaft. Er stellt neue Wurfvorrichtungen auf. Wow, der ist ja aktiv. Ich habe nichts gegen Aktivität, also ich bin gegen Faulheit, versteht mich nicht falsch. Er war irgendwie multitalentiert, Multitasker. Macht da was, macht hier was, macht noch was anderes. Übrigens, ich habe herausgefunden, dass diese Wurfvorrichtungen, von denen da die Rede ist am Ende, wahrscheinlich vermutet man, dass er einer der Ersten war, der neue Erfindungen baute. Also anscheinend war da auch irgendwie so bautechnisch, ingenieurmäßig da unterwegs und hat gemerkt, boah, wir können ja hier irgendwas katapultieren und Feinde besiegen. Wo will ich hinaus? Wenn wir im Aktivismus unterwegs sind, ist das ganz leicht gar nicht zu merken, dass Gott gar nicht mal mit uns ist. Versteht ihr, was ich meine? Wenn wir dies und jenes tun, wenn wir da anpacken und da machen, dann haben wir nicht mehr diese Stille, dass wir hören, wie diese leise Stimme sagt, Dennis, schön das, schön dies, aber was ist mit mir? Er verliert sich in Aktivität, er macht hier und da und es alle applaudieren. Aber er merkt nicht, dass sein Herz sich immer mehr von Gott entfernt. Deshalb habe ich als Punkt 2 aufgeschrieben, viel Beschäftigung. Da ist kein Fokus mehr, versteht ihr, was ich meine? Ich wiederhole, es ist okay, wenn der Herr dir viele Gaben gegeben hat, ist gut. Aber bei viel Erfolg kann es leicht passieren, dass wir schnell vergessen, warum hast du diese Gabe? Bin ich es, der so toll ist? Oder ist es einfach nur Gnade? Ist es nur ein Geschenk? Also deshalb, je mehr Ruhm, desto mehr Demut brauchen wir. Ruhm und Demut muss Hand an Hand gehen. Wir können von Ossia so einiges lernen, dass wenn wir uns in Aktivismus verlieren, dann wird's gefährlich. Ich mache alle glücklich, aber vielleicht die wichtigste Person nicht, Gott. Deshalb überlege, wen sollte ich glücklich machen und zu wem sollte ich vielleicht auch Nein sagen. Letzter Punkt zum König sein. Doch die Macht stieg ihm zu Kopf. Vers 16. Er setzte sich über die Weisungen des Herrn hinweg und drang schließlich sogar in den Tempel ein, um Weihrauch zu verbrennen. Ich bin vom Beruf, wer mich kennt, Lehrer. Aber jetzt schaut mal, nur warum ich Lehrer bin, heißt es nicht automatisch, dass ich hier vorne stehen darf. Eine natürliche Begabung qualifiziert uns nicht automatisch für einen geistlichen Dienst. Es ist ein geistlicher Dienst, den wir vollrichten. Das heißt also, nur warum du vielleicht toll singen kannst, heißt es nicht automatisch, dass du für den Herrn singen kannst. Vorher muss was anderes passieren. Das ist ganz wichtig. Der Ossia dachte, ich bin doch König. Ich habe hier Erfolg, da Erfolg, da Erfolg. Also darf ich auch das? Ich habe es doch jahrelang gesehen. Ist doch nicht schwer, das bisschen Weihrauch, ey, ganz ehrlich. Ich hatte einen guten Mentor, Zecharia, der hohe Priester. Der hat es mir beigebracht. Der ist jetzt nicht da. Ich bin begabt. Ich habe das studiert. Ich habe es jahrelang gemacht. Es kommt gut an. Versteht ihr? Seht ihr, wie schnell das geht? Er fragt gar nicht nach Gott. Er fragt gar nicht nach dem Willen Gottes. Nach, was stand denn in der Tora? Wer darf das denn tun? Meine Lieben, das ist unser Kompass. Und wir müssen ihm gefallen. Er muss uns sein Segen geben. Der Mose, der sagte einmal in seinem Leben, Gott, wenn du nicht mitkommst, dann bewege ich mich nicht. Jetzt könnten alle sagen, Mose, wir sind in der Wüste, gib Gas. Mose sagte, nein, er muss mitkommen. Ohne ihn bewege ich mich nicht. Denn das, was den Unterschied ausmacht zwischen uns und den anderen, ist die Gegenwart Gottes. Und wenn ich nicht die Gegenwart Gottes habe, dann musst du auf die Notbremse drücken. Dann musst du auch mal zu den anderen Nein sagen und sagen, hier haben wir ein Problem. Ich habe nicht den Segen Gottes. Deshalb vergewissere dich, dass Gott hinter dir steht. Vergewissere dich, dass es wirklich Gott ist, der diese Tür aufgemacht hat. Und verliere dich nicht im Aktivismus oder lass dich nicht manipulieren von Erfolg. Oder von gut gemeint. Weil man kann ja wirklich sagen, boah, der arme Hosea, also eigentlich im Tempel gehen, ey, komm, ist im Tempel gehen was Schlechtes? Ne, so auf den ersten Blick. Oder Dennis, er oder sie möchte doch nur einen Dienst für den Herrn tun. Da können wir doch nicht Nein sagen. Doch, können wir. Weil die Motivation, deine Herzenshaltung ist viel wichtiger als das, was du tust. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, warum machen wir das alles? Warum ist das nur eine Gewohnheit? Ist das nur eine Show? Ist das nur eine, das macht man halt so? Oder geht es dir wirklich um Gott? Hosea ging es nicht um Gott. Was hat ihn denn verraten? Zorn, Wut. Da war keine Demut mehr. Da war nicht ein, oh, sorry, Hohepriester Asaria, danke für den Tipp, ich tritt zurück. Hätte der Herr ihn nicht mit dem Auslass bestraft, ich kann mir gut vorstellen, die Geschichte wäre anders ausgegangen. Hosea hätte seine Soldaten gerufen, der hatte ja über 300.000, 80 Priester alle im Gefängnis, am besten noch direkt Todesstrafe. Ich bin hier der König. Was wollt ihr? Ihr seid doch nur Priester. Ihr habt mir nichts zu sagen. Ich bin der König. Ich kann mir vorstellen, so wäre die Strafe ausgegangen. Es gab nämlich auch noch ein anderer König, so ähnlich. Er streckte seine Hand gegen den Propheten aus und sagte, fasst ihn. Und in dem Moment wurde seine Hand erstarrt. Und er konnte sie nicht mehr bewegen, weil er gegen den Propheten reden wollte. Eine andere Geschichte. Aber wir sehen, dass mehrere Könige zu Fall kommen, kamen. König Saul, und ich könnte jetzt hier viele Beispiele machen. Für uns eine Warnung. Paulus sagt im Neuen Testament, alles, was im Alten Testament steht, wurde geschrieben für uns als Warnung. Und deshalb, meine Lieben, lesen wir auch das Alte Testament. Weil da können wir tiefer reingehen in die Geheimnisse Gottes, die im Neuen Testament sind. Falsche Motivation, zu viel beschäftigt, Überschätzung. Nur ein König sein, meine Lieben, reicht nicht. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt, Punkt 2. Was bedeutet es, ein Priester zu sein? Und das ist jetzt meine Lieblingsstelle. Weil es geht um ihn, Jesus. Aber bevor wir über Jesus reden, ein bisschen Vorwissen muss sein. Keine Angst, ich mache jetzt hier kein Bibelstudium. Also ich kann euch nur empfehlen, lest euch wirklich diese Stellen durch, 2. Mose, die sind so tief. Aber 2, 3 Infos muss ich jetzt sagen, ich beeile mich auch, damit wir dann auch das Ende der Geschichte verstehen können. Mose hatte einen 3 Jahre älteren Bruder, er hieß Aaron. Und er war der Auserwählte, um der hohe Priester zu sein. Aaron, seine Söhne, also die ganzen Nachkommen Aarons, er stammte auch vom Stamm Levi ab, also es waren Leviten und die Auserwählten. Okay, so, also, Mose nahm ihn und Gott sprach zu Mose, jetzt kommt die Einweihung, wie so eine Zeremonie. Er hatte, in ganz Kapitel 28 ist die Rede, wie er sich erstmal anziehen musste. Er musste sich waschen, er musste diesen Brustkorb anziehen. Da waren 12 Diamanten, wunderschöne Steine. Jeder hatte eine Bedeutung und repräsentierte die 12 Stämme und so weiter und so weiter. Und jetzt kommt, finde ich, hier einer der wichtigsten Punkte. Noch einmal klicken. Und zwar, Gott sagte zu Mose, nun hol den 2. Schafbock. Auch auf seinen Kopf soll Aaron und seine Söhne die Hände legen. Schlachte den Schafbock und fang das Blut in einer Schale auf. Streich ein wenig davon Aaron und seinen Söhnen auf ihr rechtes, an der rechte ist da, auf ihr rechtes Ohrläppchen, den rechten Daumen und die rechte große Zehe. Den Rest des Blutes spreng ringsum an den Altar. Nimm dann etwas von dem vergossenen Blut, so wie etwas Salböl. Bespreng Aaron und seine Kleider damit. Tu das Gleiche mit Aarons Söhne und ihre Kleider. So werden sie mir mit ihren Kleidern für ihr Dienst geweiht. Blut, Öl, da und da. Und das war nur das 2. Schafbock. Davor wurde noch ein 1. Schafbock getötet und davor wurde noch ein Jungstier getötet. Also 3 Tiere pro Person wurde getötet. Nur für eine Einweihung. Was bedeutet das? Was soll dieses Blut? Was soll dieses Öl? Was soll diese ganze Zeremonie? Der Tempel war in 3 Sektionen aufgebaut. In 3 Stufen. Der erste Bereich war der Vorhof. Dort durften nur die, die sich auch schon vorher im Altar ein Stier gebracht haben, für ihre Sünden. Ja, da durften keine, ich sage es mal, Menschen, die nicht zu Israel gehörten, also keine Ausländer, nur die, die zum Stamm Israel gehörten, und nur Männer durften in diesem Vorhof. Du hast noch nicht den Tempel betreten. Wenn du im Tempel reinkommst, da durften nur die Priester, nur die Leviten durften in dieser Tempelhalle. Da war übrigens unser König, Ussia, der war in dieser Tempelhalle. Da ist er reingegangen, da durften nur die Priester rein. Und da, wo dieser Mann da gerade steht, das ist der Heilige, die erste Halle. Und wir sehen, dort steht dieser 7-armige Leuchter, ein Bild für den Heiligen Geist. Und rechts steht dieser Tisch mit den Schaubroten, ein Bild für Jesus Christus. Alles, was im Alten Testament steht, ist ein Bild und hat eine tiefe Bedeutung. Wer sich dafür interessiert, lest es euch durch. Da gibt es auch sehr schöne Bücher dafür. Aber ich will jetzt zum Punkt kommen. Es gibt noch Sektion 2, 2. Abteilung. Da darf keiner rein. Keiner. Niemals. Nur einer, nur einmal im Jahr, der hohe Priester. Da war so ein roter Vorhang und dahinter, hinter diesem Vorhang, da war die Bundeslade. Ein Bild der Gegenwart Gottes. Dieser goldene Kasten, da waren die Steintafeln drin. Das war ein Bild für den Allerheiligen. Das war der Allerheiligste. Und nur der Priester im Namen des Volkes durfte mit einem Tier da rein und ein Opfer bringen für seine Sünden und für die Sünden des Volkes. Ohne Blut vergießen gibt es keine Vergebung, denn Gott liebt dich. Gott liebt mich, aber Gott hasst meine Sünden. Er hasst unsere Sünden, weil er ist ein heiliger Gott. Und ja, er sagt, Dennis, ich liebe dich, aber ich komme nicht an dich heran. Nicht ich will es nicht, aber es sind deine Sünden, die mich trennen. Gott sagt in Jesaja, meine Hand ist nicht so kurz, um zu retten. Ich kann, ich bin allmächtig, aber es sind eure Sünden, die eine Wand aufbauen zwischen mir und euch. Also die Sünde baut eine Wand. Und deshalb, wir können noch so oft schreien, Gott, wo bist du und Gott, warum? Und Gott hat Schuld und Gott hier und Gott das, aber Gott hat keine Schuld. Gott wollte es nicht, aber er hat uns einen freien Willen gegeben, weil in seiner Liebe er zwingt uns nicht. Und es ist meine Schuld, es sind meine Übertretungen, die eine Wand aufbauen. Und das soll dieser Vorhang darstellen. Hier ist Endstation. Stopp, hier kommt keiner rein. Man muss sich waschen. Man muss sich vorbereiten. Man muss ein Tier bringen. Man muss da viele zeremonische Schritte, sage ich mal, machen. Und es durfte nur Aaron und die Leviten. Aber vor 2000 Jahren kam jemand. Er hat es getan. Er hat das Unmögliche möglich gemacht. Und nur er konnte es tun, weil sein Blut ist heilig. Und sein Blut ist mächtig und rein. Und es gibt, was dieses Thema angeht, kein besseres Buch als der Hebräerbrief. Ich brauche es euch jetzt nicht zu erklären, weil das ist so leicht geschrieben. Da habe ich einfach gesagt, Gott, ich erkläre gar nichts. Ich lese einfach nur, weil das ist so toll erklärt. So wurde Jesus für uns zum Bürgen eines neuen, besseren Bundes mit Gott. Zur Zeit des alten Bundes, also das Alte Testament, musste es außerdem viele Priester geben, denn sie waren alle sterbliche Menschen. Christus aber lebt in alle Ewigkeit. Sein Priesteramt wird nie von einem anderen eingenommen. Und jetzt in Gelb, und weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Er allein ist der hohe Priester, den wir brauchen. Er ist heilig und ohne jede Schuld, rein und ohne Fehler, von Gott hoch erhoben auf dem Ehrenplatz im Himmel. Christus muss nicht wie die anderen hohen Priester an jedem Tag zuerst wegen der eigenen Sünden für sich selbst ein Opfer darbringen, ehe er für sein Volk opfert. Als Jesus Christus am Kreuz für unsere Schuld starb, hat er ein Opfer dargebracht, das ein für alle Mal gilt. Das Gesetz von Mose bestimmte Menschen mit all ihren Schwächen und Fehlern zu hohen Priestern. Doch dieses Gesetz gilt nicht mehr, seit Gott seinen eigenen Sohn mit einem Schwur als unseren hohen Priester eingesetzt hat. Und das wird er bleiben für alle Zeiten in göttlicher Vollkommenheit. Noch eine Folie. Und jetzt sagt der Hebräer-Autor selber, das Wichtigste von allem aber ist, also nochmal so, jetzt komme ich auf den Punkt, wir haben einen hohen Priester, der auf dem Ehrenplatz rechts neben dem Thron des allmächtigen Gottes sitzt. Seit Christus gilt diese neue Ordnung. Er ist der hohe Priester, durch den sich Gottes Zusagen an uns erfüllt haben. Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden. Und letzter Satz. Vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut. Für allemal. Ein für allemal. Damit hat er uns für immer und ewig von unserer Schuld von Gott befreit. Ach, wie sehr ich Jesus liebe. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott, der nicht einfach nur guckt und sagt, ihr könnt es nicht? Was ist ein Gott? Was ist das für ein Gott, der Mensch wird? Menschen wollen immer wie Gott sein, aber wir haben einen Gott, der ein Mensch werden möchte, der sich klein macht, der ein Baby wird, im Stall geboren wird, der 33 Jahre hier auf dieser Erde lebt, der Schmerzen hat, der Hunger hat, er leidet, er wird eins mit uns, er lässt sich anspucken, er lässt sich foltern, er lässt sich auspeitschen und er stirbt 6 Stunden am Kreuz für uns. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein hoher Priester? Warum liebt er mich so sehr? Wer bin ich? Wer sind wir? Was ist der Mensch, sagt der Psalmist. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst? Das Universum ist so groß und du guckst auf diesen einen Fleck und sagst, Jesus, Vater, da muss was geschehen. Da muss was geschehen. Die Menschen hören nicht. Ich gehe hin und ich opfere mich. Ja, aber wie machst du das? Ich vergieße mein Blut für die Menschen. Und wenn ich jetzt zu Gott gehe, dann muss ich nur sagen, Vater, und Gott sagt, oh nee, das sind Sünden. Und ich sage, ich komme in Jesu Namen. Oh, da ist die ganze Aufmerksamkeit auf mich. In Jesu Namen. Ich habe nur ein Wort gesagt, Jesus. Ich habe nur ein Wort gesagt, weil dieser Name, da zittern die Dämonen. Dieser Name hat Kraft. Das ist der Name, der über alle Namen ist. Das ist ein heiliger Name. Da ist Kraft im Blute Jesu. Da ist Kraft im Blute Jesu. Was ist dein Problem? Ist es Krankheit? Da ist Kraft im Blut Jesu. Was ist dein Problem? Stress, Sorgen, Depressionen? Da ist Kraft im Blute Jesu. Was ist das Problem? Du weißt nicht, wo du hingehen sollst. Du musst Entscheidungen treffen. Du hast irgendwelche Süchte, die du nicht los wirst. Da ist Kraft im Blute Jesu. Das Blut Jesu macht uns rein und zerbricht jede Kette. Und es gibt keine schönere Nachricht, als gewaschen zu sein mit dem Blut Jesu. Ich erinnere mich, das ist schon viele Jahre her. Ich war vielleicht 13, 14 und war noch nicht so weit. Aber ich liebte Jesus. Und ich ging durch die Straßen in Essen spazieren und da sprach mich jemand an. Und wollte mit mir über Gott reden. Und ich dachte, oh, ein Christ, oh, wie schön und so, der redet über Jesus. Aber im Gespräch merkte ich dann, irgendwas stimmt ja nicht. Weil er sagte mir, Jesus vor 2000 Jahren stimmt, aber da muss noch was geschehen. Und im Jahre 1914, da ist irgendwas im Himmel passiert und Jesus ist dann nochmal im Allerheiligsten reingegangen und das ist jetzt die neue Nachricht. Und dann sage ich, stopp. Stopp. Also an den Jesus, den ich glaube, mein Meister, sagte am Kreuz, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und wir haben gerade im Hebräerbrief gelesen, ein für allemal, es ist vollbracht. Wehe dem, der hinzufügt und wehe dem, der wegnimmt. Wir brauchen nicht mehr, wir wollen auch nicht weniger, wir wollen genau Jesus Christus. Und deshalb bewahren wir dieses Wort so gut wir können. Nächster Punkt. Und zwar, wie viel mehr wird das Blut von Jesus Christus uns innerlich erneuern und von unseren Sünden reinwaschen? Jetzt sind wir frei, dem lebendigen Gott zu dienen. Für immer und ewig hat Christus mit dem einen Opfer alle Menschen, die zu Gott gehören sollen, in eine vollkommene Gemeinschaft mit ihm gebracht. So, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert ins Allerheiligste eintreten. Christus hat den Tod auf sich genommen und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennt. Durch sein geopfertes Leib hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Er ist unser hoher Priester und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Darum wollen wir zu Gott kommen, mit aufrichtigem Herzen und dem festen Glauben. Denn das Blut von Jesus Christus hat uns von unserem schlechten Gewissen befreit. Und unser Körper wurde mit reinem Wasser von aller Schuld reingewaschen. Halte an dieser Hoffnung fest, zu der wir uns bekennen. Lasst euch durch nichts davon abbringen. Ihr könnt euch felsenfest auf sie verlassen, weil Gott sein Wort hält. Wann war es das letzte Mal, dass du im Allerheiligsten reingegangen bist? Kurz überlegen. Wann war es das letzte Mal, dass du gesagt hast, Gott, guten Morgen, Gott, guten Abend, hallo, darf ich reinkommen? Und dann gehst du ins Vorhof, gehst im Heilige und gehst ins Allerheiligste. Wie oft nehmen wir das in Anspruch? Ich bin auch einer von denen, die mich kennen, wissen das, die sagen, ah, ich bete zu wenig, ich mache dies und so. Und dann manchmal kommen so diese Fragen, wie viel muss man denn beten? Also wann ist Gott glücklich? Wer weiß, so 10, wie viel würdest du sagen, pro Tag, 10 Minuten ist okay oder? 2 Stunden, sollte mindestens, finde ich auch. Also einige kommen ja auch mit dem 10%, also 24 Stunden, was ist von 24 Stunden 10%? 2 Stunden und 40 Minuten, jetzt muss ich als Mathelehrer meckern, okay. Nee. Also 2 Stunden kommt, aber 2 Stunden, also wisst ihr, was an dieser Frage falsch ist? Stell mal deinem Ehepartner die Frage, Schatz, wie viel Zeit muss ich mit dir verbringen, damit du glücklich bist? Du merkst, das geht nicht gut, ne? Das wird nicht gut enden, diese Frage. Stell mal deinem Ehepartner die Frage, Schatz, komm, wir waren jetzt 1 Stunde zusammen. Reicht das? Bist du jetzt glücklich? Habe ich meine Pflicht als Ehemann getan? Kann ich jetzt raus? Ihr merkt, das passt nicht. Da ist. Wie oft mache ich Gott traurig, indem ich ihn frage, Gott, kann ich es? Ist okay? Oder ist noch dein Zorn? Gott sagt, geh doch, geh doch. Ich zwing dich doch nicht. Es ist doch, ich meine, ich bin hier. Also versteht ihr, wir profitieren von Gott. Also er zwingt uns doch nicht. Aber dann irgendwann mal merke ich so, ach, mir geht's nicht so gut. Ja, warum wohl? Also, versteht ihr, es ist doch nur eine Ehre. Ich muss nicht mit Gott zusammen sein. Ich darf. Ich darf. Gott rennt uns nicht hinterher und sagt, ach komm doch bitte. Gott sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe. Wer aufmacht, ich komme rein. Wer nicht aufmacht, es ist eine Ehre, in diese heiligen Gegenwart reinzukommen. Ich erinnere mich, ich gab eine Zeit, wo ich jeden Abend Gott suchte und sag, Heiliger Geist, komm, Heiliger Geist, komm. Und ich habe gewartet, bis alle schlafen gegangen sind, habe Gott 1-2 Stunden und nichts passiert. Und ich sage, Gott, jetzt musst du kommen, jetzt musst du kommen. Und ich möchte dich sehen und ich höre von dies, ich höre von das. Komm, jetzt zeig dich. Und nichts passiert und nichts passiert. Und eine Nacht, ist peinlich, das zu erzählen, ich war da am Beten und plötzlich kam ein Wind durch das Wohnzimmer, wo ich am Beten war. Und ich dachte, das ist Gott. Oh nein, das ist Gott. Und es war einfach nur, dass ich glaube, irgendwie mein Bruder hatte irgendwie das Fenster nicht richtig zugemacht. Und da war einfach von drauf. Und ich war dann so wütend auf Gott, wo ich sagte, ha, der war gut, ich gehe schlafen, kein Bock mehr. Ich dachte erstmal wirklich, boah, das ist der Wind des Heiligen Geistes. Es war einfach nur ein Durchzug. 24 Stunden später, ich war schon wieder da und habe gesagt, wir versuchen es nochmal. Und habe gesagt, ich brauche dich, ich will es unbedingt haben, ich will deine Berührung. Und ich bin dann weinend im Bett gegangen, weil wieder nichts passiert ist. Ein paar Stunden später, fragt mich nicht, ich kann euch das nicht erklären, ich weiß nicht, was das war, wacht mich Gott auf. Und ich spüre vom Kopf bis Fuß eine Wärme, eine Elektrizität. Ich konnte in dem Moment nur weinen und sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Und diese Elektrizität wurde stärker und wurde stärker. Und ich habe dann irgendwann mal gesagt, das reicht jetzt, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich innerlich explodiere. Und ich dachte wirklich, okay, das ist jetzt die Erdrückung, weil ich hatte das Gefühl, dass ich am Schweben war. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich hochging. Das dauerte ein paar Minuten. Ich bin dann irgendwann mal eingeschlafen und am nächsten Tag sage ich, wow, ach, das ist die Gegenwart Gottes. Ich will mehr, ich will mehr. Ich habe davon gehört, aber es gibt keine Worte, um die Gegenwart Gottes zu beschreiben. Eine Freude. Jeder beschreibt es anders. Der redet von Wärme, der von Elektrizität, der redet von einem Feuer. Wenn es Gott ist, du weißt, dass es Gott ist. Das kann man nicht nachmachen. Man kann es nicht imitieren. Man kann es nur erleben. Die Bibel sagt, schmecke und sieh, wie gut der Herr ist. Intimität mit Gott. Kommen wir zum letzten Punkt. Ich lese jetzt nicht alles vor, nur das Gelbe. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen, seine königlichen Priester. Deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes erzählen. Du bist ein Priester, wenn du das Blut Jesu erlebt hast. Du bist eine Priesterin, wenn du das Blut Jesus, wenn Gott dich reingewaschen hat. Du bist dazu berufen, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das ist Ziel Nummer eins. Gott will mit dir Gemeinschaft haben. Darum geht es. Hesekiel sagte vorhin auch beim Abendmahl, Gemeinschaft. Ja, das ist es. Es ist eins werden mit Jesus. Aber stopp, es geht weiter. Ne? Also, für die anderen. Du bist ein Priester. Gott hat dich berufen, um für die anderen einzutreten. Du kannst, du hast, ja, wie soll ich sagen, bitte jetzt nicht an Missbrauch denken, aber du hast die Macht, andere zu segnen. Versteht ihr? Gott will dich segnen und du sollst ein Segen für andere sein. Das Lobpreisteam kann schon mal nach vorne kommen. Gott hat dich berufen, wisst ihr warum? Weil er andere sieht. Es geht nicht nur um dich. Es geht auch um die Menschen um dich herum. Du als Priester kannst für andere im Allerheiligsten gehen. Du kannst mit Jesus eins werden und dann für die anderen in Fürbitte gehen und ein Opfer bringen und sagen, Jesus, ich bitte für die, ich bitte für den. Das ist ja schon über 20 Jahre her, also als ich ungefähr 16, 17 Jahre alt war, ich erinnere mich, die Mutter von meinem Stiefvater, ich habe oft mit ihr über Jesus gesprochen, aber sie war auch schon etwas älter und es hat ihr nicht interessiert. Ich habe ihr gesagt, guck mal, Jesus, ah nö, brauche ich nicht, danke, vielleicht für dich, aber für mich nicht. Dann konnte ich einfach, man kann ja auch keinen zwingen, ne? Also es war aber so, bei Familienfeiern habe ich ihr ein paar Mal von Jesus erzählt, aber man hat direkt gemerkt, ne? Und man will auch nicht aufdringlich sein. Man kann sagen, guck mal, ich lade dich ein zur Gemeinde, Jesus liebt dich und Gott hat einen, aber sie wollte nicht. Kurze Zeit später ich weiß jetzt nicht, ob das ein Schlaganfall war oder so, aber mein Stiefvater sagte zu mir, Dennis, die ist auf die Intensivstation, wahrscheinlich wird sie sterben. Kannst du bitte einfach mal mitkommen, weil ich weiß, dass du da an Gott glaubst, du kannst ja vielleicht für sie beten. Ich war dann in der Intensivstation und ich fühlte mich, ich hatte diesen Respekt, diese Angst, weil ich als 16-, 17-Jähriger, du stehst da, was machst du jetzt? Und meine Mutter war am Weinen, mein Stiefvater am Weinen und ich sehe diese ältere Dame und ich habe sie so noch nie gesehen, die sah total, also, und sie konnte nicht so richtig reden. Und ich ging zu ihr und dann kam mir einfach, lies doch den Psalm 27 und ich fragte sie, darf ich lesen? Und sie hat einfach nur genickt. Und ich habe hier in dem Psalm 27 vorgelesen, der Herr ist mein Licht, meine Burg, meine Festung. Und ich habe für sie gebetet. Und da kamen die Tränen auch bei mir. Und ich habe gesagt, Gott, wenn es dein Wille ist, Gott, richte sie wieder auf. Ein paar Tage später hat sie die Intensivstation verlassen und sie lebt nach 20 Jahren heute immer noch munter und gesund. Und ich weiß nicht, also... Wisst ihr, was mich etwas schockiert an dieser Geschichte? Sie will immer noch nichts von Jesus hören. Aber ja, es tut weh. Wir können nur weiter beten. Aber wisst ihr, was das für mich bedeutet? Die Gnade Gottes. Die ist so groß. Die Gnade Jesu. Gott tut, was er will und er heilt, wen er will. Und Gott ist gut. Gott ist gut. Und wir sind einfach nur aufgerufen zu segnen, zu beten. Wer hören möchte, wer nicht hören möchte. Zum Abschluss, kannst du noch weiterklicken, Andi? Frage, was denn jetzt? König oder Priester? Was soll das jetzt? Was heißt das jetzt? Es geht nicht, das ist die falsche Frage. Mach noch eine weiter. Es geht nicht darum, König oder Priester. Es geht nur um die richtige Priorität. Gott hat uns aufgerufen, auch Könige und Königinnen zu sein. Eine Folie weiter. Das Fazit ist, lerne Jesus kennen. Lass dich reinwaschen mit dem Blut Jesu. Und du wirst durch das Kreuz zu einer Königin, zu einem König. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Ich möchte heute zwei Aufrufe machen. Wenn du willst, kannst du deine Augen schließen. Ich möchte erstmal zu dir sprechen. Ich weiß auch nicht, ob jemand zu Hause zuguckt, im Fernsehen oder jemand. Ich weiß auch nicht, wo du sitzt, ob du da oben bist oder hier unten. Aber ich möchte dir eine Frage stellen. Sei bitte ehrlich, nicht zu mir, zu dir selber, zu Jesus, zu Gott. Frage, bist du schon ein Priester geworden? Gab es in deinem Leben einen Moment, wo das Blut Jesu dich reingewaschen hat? Gab es diesen Moment, wo du gespürt hast, dass Gott dir deine Sünde vergibt, dass du ein neuer Mensch wirst, dass du deine Sünde bereust und Gott kommt und nimmt dir diese Last weg? Wenn nein, warum kann es nicht jetzt passieren? Warum kann es nicht jetzt passieren? Es kann. Jesus ist hier. Er ist bereit. Die Frage ist, ob du es willst. Frage nicht, ob es geht, weil gehen tut es. Frage nur, willst du es? Jesus fragt, ich bin hier. Darf ich mein Blut, was ich für dich vor 2000 Jahren vergossen habe, so wie bei Aaron, darf ich ein bisschen Blut, vielleicht, es reicht nur ein Tropfen Blut, es reicht ein Tropfen Blut und alle deine Sünden werden reingewaschen. Ein Tropfen auf dein Ohr, ein Tropfen auf deinen Daumen, auf dein Zeh und bam, du bist ein neuer Mensch, weil Jesus macht alles neu. Wenn du sagst, ja, ich will, dann bete jetzt mit mir dieses Gebet, still in deinem Herz, Gott, hört dir zu. Jesus, ich habe gehört, dass du auch für mich am Kreuz gestorben bist. Ich verstehe nicht alles, aber ich will es versuchen. Jesus, ich möchte dir jetzt mein Herz geben, mein Leben, meine Vergangenheit, meine Gegenwart, meine Zukunft. Wenn es stimmt, dass du mich liebst und für mich auch gestorben bist, dann komm jetzt in mein Herz. Mach alles neu. Ich übergebe dir alles im Glauben, im Vertrauen. Und ich danke dir, dass im Glauben ich mich jetzt als dein Sohn, deine Tochter bezeichnen kann. Danke, Jesus. Amen. Ich möchte jetzt auch zu einigen sprechen, weil ich das auch stark in dieser Woche gespürt habe. Die sagen, wie Ussia, ja, Dennis, ich habe mich in diesem Mann, in diesem König wiedergesehen. Ich bin dort beschäftigt, da beschäftigt. Ich habe vielleicht die falsche Motivation, tue es, weil er es tut oder weil sie es tut und lasse mich ablenken von vielen Sachen und habe mich vielleicht hier und dort selbst überschätzt. Aber ich möchte heute Buße tun. Das bedeutet, du sagst, ich möchte mit Gott neu anfangen. Ich möchte mich umdrehen, 180 Grad und in eine andere Richtung gehen. Wenn du sagst, ich möchte meine Schuld bekennen, ich möchte mich meine Hochmut, mein Stolz bekennen und ich erkenne, dass ich mich zu sehr auf Königsein konzentriert habe, aber weniger auf Priester sein, dann kannst du jetzt auch diese Reue, diese Buße tun, diese Umkehr und dieses Gebet einfach in deinem Herzen nachsprechen. Himmlischer Vater, wir bekennen jetzt gemeinsam vor deinem Thron, dass wir schuldig geworden sind. Vergib mir, Jesus, wo ich dir untreu war, wo ich ohne dich gegangen bin, wo ich mehr Menschenfurcht als Gottesfurcht hatte. Ich bekenne meine Schuld und bitte dich, wasche mich mit deinem Blut. Ich möchte zurück zum Priesteramt gehen. Ich möchte mich komplett von deinem Blut waschen lassen und möchte nur dir dienen und dir gefallen, mit dir Gemeinschaft haben und nur das tun, was du willst. Vergib mir meine Schuld. Nimm alle Schuld weg von mir. Erfülle mich neu mit deinem Geist. Und lass mich wieder die erste Liebe spüren und ein Priester sein für dich und für meine Mitmenschen. In Jesu Namen. Amen.